Ja, ich habe mir gedacht, ich habe uns heute mal einen Text mitgebracht, der wahrscheinlich auch allen von Ihnen bekannt ist. Wir lesen ihn mal zusammen und jetzt wurde ja leider schon ein bisschen vorweggenommen, was wir lesen, aber wir gucken mal drauf, Das ist ja das Schöne am Wort Gottes. Man kann drauf gucken und der Geist Gottes kann ihn auslegen. So, wir lesen den Text einfach mal zusammen. 1, 2, 3. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete, dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Aber er sagte zu seinem Vater, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam, aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm, mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Genau, jetzt ist mir natürlich eingefallen, dass ich nicht nochmal ins Gedächtnis gerufen habe, wer ich bin. Also, wie schon bereits erwähnt worden ist, ich bin die Lien Höss. Mit meinem Mann zusammen, mit meiner Familie sind wir Projekt K, Kirche für Freiham. Und Sie alle beten für uns. Und dafür danke ich Ihnen von Herzen. Und wir brauchen das. Also bitte verachten Sie nicht die Macht des Gebetes. Verachten Sie nicht Ihre Treue, die Sie im Gebet erweisen oder durch so manche Unterstützung. Wir brauchen das. Also wir sind da auch umfochten natürlich und so eine Pionierarbeit ist auch mit viel Geduld nötig. Also da brauchen wir auch die Früchte des Geistes. Also da können Sie auch gerne mit uns weiterbeten, dass wir dranbleiben, dass wir nicht entmutigt werden, auch so vielleicht von manchen Rückschlägen. Und ja, also wir sind uns gewiss, dass Gott an unserer Seite ist und dass er Gefallen hat an dem, was wir tun. Aber manchmal muss man auch viel erklären und eben sagen, warum arbeiten wir so, wie wir arbeiten und wie kann man nochmal unerreichte Menschen, die so wenig mit dem Begriff Gott, Kirche oder Jesus anfangen können. Daher können wir so klassische Modelle nicht immer präsentieren und ich will mich da auch gar nicht entschuldigen, sondern einfach nur erzählen, wie das so ist, wenn da Menschen schon so weit weg von Jesus sind, dass sie selbst mit dem Wort Kirche ganz wenig anfangen können. Ne? Aber Gott sei Dank ist der Herr, der die Leute zieht und der Heilige Geist zieht. Und genau, also Sie können da gerne weiter für uns beten und wir brauchen das. Genau. So, jetzt haben wir mal den Text schon gelesen aus Lukas 15, 25 bis 32. Und ich mag mal ein Quiz starten. Was denken Sie denn, um was wir oder wen wir heute lesen? Um was geht's denn heute? Hat da jemand eine Idee? Was könnte das sein? Ja, okay, wir reden hier von den Söhnen, genau. Was wurde vorhin schon gesagt, wie die Geschichte auch bekannt ist vielleicht in aller Munde? Ja, ne, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und ganz interessant, als ich mal mir verschiedene Bibelübersetzungen angeschaut habe, heutzutage schenkt man dem Ganzen auch verschiedene Überschriften. Und wenn man das jetzt nicht so gut lesen kann, das Schwarze, da gibt's einmal aus der Luther-Übersetzung die Geschichte vom verlorenen Sohn, wie wir schon gesagt haben. Oder in der Guten Nachricht heißt es der Vater und seine zwei Söhne. Die Basisbibel nennt die Geschichte das Gleichnis vom Vater und seinen beiden Söhnen. Oder in einer anderen Übersetzung der Neuen Genfer heißt es der verlorene und wiedergefundene Sohn. Und in der Mengenbibel, das fand ich ganz interessant, das Gleichnis vom verlorenen Sohn und in Klammern beziehungsweise von den zwei verlorenen Söhnen. Ich weiß nicht, wie Sie den Text mal betrachtet haben, aber ich habe gedacht, wenn ich der ganzen Geschichte für heute eine Überschrift geben müsste, würde ich sie gerne betiteln mit Die Geschichte der verlorenen Beziehung. Und es wurde ja schon gesagt, oder wir wissen, heute feiern wir Muttertag oder auch in diesem Monat Vatertag. Und ich habe mir so gedacht, müsste ich da jetzt speziell drauf eingehen? Aber dann habe ich gedacht, es sitzen ja auch im Raum Menschen. Sie sind vielleicht biologische Mütter gewesen, aber auch geistliche Mütter. Das passt vielleicht nur einseitig. Es ist ja kein Müttertreff. Oder es sitzen ja auch Herren hier im Raum. Oder manche sind vielleicht nicht in den Genuss gekommen, Mutter zu sein. Und so habe ich gedacht, was könnte denn zu Ihnen sprechen? Und habe mir so überlegt, vielleicht lade ich uns alle ein, heute wieder neu über unsere Beziehung zum himmlischen Vater nachzudenken. Unsere Beziehung zum Vater. Und losgelöst auch so ein bisschen, ich wurde eingeladen im Programmteam von der Osterkonferenz in Gunzenhausen mitzuwirken, einfach auch um ja die Hensoldshöhe so ein bisschen besser kennenzulernen. Ich bin ja keine Interne oder bin nicht so in LKG-Kreisen, landeskirchlichen Kreisen aufgewachsen. Und ich habe gedacht, ach, das ist eine ganz gute Gelegenheit, vielleicht nochmal intern ein bisschen mehr reinzuschnuppern, die Leute kennenzulernen, zu hören, zu sehen, wer ist wer. Und was mir so aufgefallen ist, man arbeitet da ja bei der Osterkonferenz partnerschaftlich mit dem EC. Und dann war das so, dass die unter 35-Jährigen, sage ich jetzt mal, ganz putzigerweise immer, wenn wir Gebetsgemeinschaften hatten, ganz natürlich davon gesprochen haben oder Gott in ihrer Anrede als lieber Papa oder hallo Papa. Und da dachte ich so, ah, das ist interessant. Und das ist mir mehr als einmal aufgefallen. Und dann gab's die über 35-Jährigen vielleicht, mit denen man Gebetsgemeinschaft hatte oder mit denen man in einem Team war. Und dann fing das Ganze schon so ein bisschen förmlicher an zu werden. Lieber Heiland, lieber Herr, großer allmächtiger Gott oder so, ne? Und da will ich jetzt auch gar keine Wertigkeit reinbringen, sondern ich fand das irgendwie interessant, wie sich das vielleicht manchmal im Alter ändert. Vielleicht hat das manchmal auch was mit der Lebenssituation zu tun, in der man gerade ist. So spreche ich Gott jetzt an, weil mir vielleicht gerade Gott der Heiland wichtig ist oder Jesus mein Freund. Und in Thailand war das auch manchmal so. Also einige von Ihnen wissen vielleicht noch, dass wir früher Missionare oder Auslandsmitarbeiter der Marburger Mission in Thailand waren. Und dann hat man auch manchmal mit Geschwistern gesprochen und in so einem förmlichen Setting, in so einem förmlichen Kreis wie jetzt dem Gottesdienst, da hat man so eine königliche Sprache für Gott den Vater benutzt, weil man gesagt hat, das ist jetzt hier so ein heiliger Moment, wo wir Gottesdienst feiern. Und da könnte ich jetzt nicht so eine persönliche Sprache benutzen oder nicht so eine kindliche Sprache vielleicht, zum Beispiel in einem Gottesdienst, da müsste man jetzt sagen, himmlischer Vater, ne, wir kommen heute Morgen zu dir, du Herr der Herrscharen, du König, du großer Gott. Und dann haben aber manche erzählt, wie sie dann in ihrer stillen Zeit, in ihrem privaten Kämmerlein, aber dann doch auch vom lieber Vater oder Papa gesprochen haben. Und dann hat mich das auch stutzig gemacht. Ja, warum selektieren wir manchmal und besprechen oder reden Gott manchmal so an und manchmal so an? Aber wie gesagt, das soll jetzt keine Wertigkeit sein, sondern das soll uns mit hineinnehmen in den Bibeltext heute und warum ich das als die verlorene Beziehung betitelt habe. Und das Schöne ist, egal wie alt wir sind, wir sind Kinder Gottes und das wird niemals aufhören. Und egal wie alt sind, unser Leben soll davon getragen sein, dass Früchte sichtbar werden. Und Christsein ist ja auch ein Wachsen hin zu Gott. Also vielleicht ermutige ich den einen oder anderen vielleicht auch mal Papa zu sagen zu Gott. Ich weiß es noch nicht. So, wir kennen die Geschichte, wir wissen, da geht es um eigentlich drei Hauptfiguren. Da gibt es den Vater, da gibt es seine zwei Söhne. Der eine fordert vor dem Tod des Vaters das Erbe ein und sagt, ich will jetzt in die weite Welt. Ich habe jetzt keine Lust mehr hier zu bleiben bei dir, ich gehe. Und dann haben wir ja heute den Text mal gelesen von dem anderen Sohn. Und ja, ich will heute, dass wir auf den älteren Sohn schauen. Und da heißt es in den Versen 25, ups, haben wir da was verloren? Naja, macht ja nichts. Also in den Versen 25 bis 26, der Ältere war noch auf dem Feld. Und als er zurückkam, fragte er den Diener, was ist los? Und da habe ich so gedacht, das ist doch mal ein Sohn, von dem wir sagen würden, der ist treu, der ist tüchtig, der arbeitet, der dient seinem Vater, er ist ein gewissenhafter Sohn. Nicht so wie der erste, oder? Also erstmal alles Tugenden und Attribute, die sehr gut sind. Er tat, was seine Aufgabe war. Er nahm seine Rolle ein. Und in Vers 27 heißt es, dass der Diener ihm antwortet und sagt, dein Bruder ist zurückgekommen, dein Vater hat ein Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Aber jetzt, in Vers 28, im ersten Teil, die Reaktion des Sohnes ist, da wurde er zornig, er wollte nicht ins Haus gehen. Und da habe ich mich gefragt, warum ist er denn gleich sauer geworden? Warum hat er so eine Abwehrhaltung gehabt? War er sauer auf seinen Bruder oder war er nicht einverstanden mit dem Fest? War er vielleicht auch wütend auf den Vater, weil da ein Kalb geschlachtet worden ist, eine Party gefeiert worden ist? Auf jeden Fall hören wir, sehen wir, lesen wir, er war nicht einverstanden mit dem, was da gerade abging. Ein Fest für den Taugenichts? Schon wieder wird Geld für diesen verlorenen Bruder, den Sünder vergeudet oder was? Vielleicht war er aber auch sauer, weil er Tag ein, Tag aus die Schmerzen des Vaters gesehen hat, der vielleicht sehnsüchtig auf diesen Sohn gewartet hat. Vielleicht hat er gesehen, dass der Papa gewartet hat, der Vater gewartet hat. Wo ist der denn, der andere? Ne? Damals gab es ja keine Smartphones, keine E-Mails, wo man hätte mal schreiben können, ja, alles in Ordnung oder ich lasse es mir gut gehen, mach dir um mich keine Sorgen, tschüss. Nee, das war ja nicht so. Und man weiß auch nicht, wie viele Jahre dieser verlorene Sohn unterwegs war. Und so mag ich uns einfach mal alle fragen, bin ich vielleicht auch manchmal nicht zufrieden mit den Entscheidungen, die der himmlische Vater trifft auf so manche Menschen? Ne? Und dann habe ich so im Kleingedruckten, das ist jetzt ein bisschen kleingeraten, gefragt, seien wir doch mal ehrlich. Steckt denn nicht auch manchmal in uns ein älterer Sohn, wo wir vielleicht nicht so ganz zornig sind und jetzt mit dem Fuß stapfen, weil wir wurden ja gut erzogen, aber innerlich brodelt es so manchmal, weil Gott, was machst du da gerade? Oder himmlischer Vater, ne, was geht da gerade los? Vielleicht fühlen wir uns auch ungerecht behandelt und ja, haben so ein riesiges Fragezeichen in unserem Leben. Aber das Schöne ist, es geht weiter in dem Vers 28 und da heißt es, der Vater kam heraus und redete ihm gut zu. Und wer die Geschichte vom verlorenen Sohn kennt, der weiß, der Vater lief dem verlorenen Sohn entgegen. Er lief raus aus dem Haus, weil er so erfreut war, dass der Sohn zurückkam. Und auch hier ist es schön zu sehen, dass der Vater diese Feiergesellschaft verlässt. Er bleibt nicht nur bei dem vermeintlichen Taugenichts in der Feierlichkeit, sondern er tritt heraus und unterbricht seine Anwesenheit, um auch dem älteren Sohn zu begegnen. Er kommt raus zu ihm, er begegnet ihm, er fängt ihn quasi ab und redet ihm gut zu. Vielleicht kennt er insgeheim die Charakterzüge seines älteren Sohnes. Vielleicht weiß er ganz gut, dass der nicht zufrieden ist. Ich weiß es nicht. Das sind so Mutmaßungen, ne? Weil wir wissen ja, dass das der Text so gar nicht hergibt. Aber das sind vielleicht interessante Fragen, die wir uns stellen können. Der Sohn musste nicht den ersten Schritt machen. Er musste nicht erst reinkommen, weil der Vater auch vielleicht so versunken war in den Feierlichkeiten. Aber er kam zu beiden Söhnen heraus. Wie kostbar. Beiden Kindern kommt er entgegen. Und mit beiden sucht er den Dialog. Was ist denn los? Oder kann ich erstmal erklären? Oder ich bin so froh, dass du da bist. Also es hagelt nicht Anklage, sondern der Vater kommt zu beiden raus. Er hat Interesse. Und so will ich auch fragen, ne? Gott, der Vater, kommt dir heute entgegen und sucht auch mit dir den Dialog oder die Begegnung. Gibt es da vielleicht was, wenn du ganz tief in dich hineinschaust, was dir Unbehagen bereitet, was vielleicht auch Enttäuschung in dir verursacht hat? Gibt es Menschen oder Geschehnisse, die dich daran hindern, zu Gott zu kommen? Ich habe neulich mit jemandem geredet, die ist jetzt über 80. Und dann hat sie erzählt, dass sie so einen Vorfall hatte, wo sie gesagt hat, nee, und da vergebe ich auf keinen Fall. Ich weiß zwar, was ich tun müsste als gute Christin, aber da vergebe ich auf keinen Fall. Und dann hat sie gedacht, naja, ich kann ja mal rumfragen. Ich frage mal andere verschiedene gestandene Menschen, denen ich vertraue. Was würdest du in dieser Situation machen? Und natürlich hat sie eigentlich das wiedergespiegelt bekommen, was denn die Bibel auch sagt, ne? Vergebt einander. Und hat dann gedacht, oh, ich glaube, okay, Gott, ich komme da wohl nicht drum herum, ne? Aber sie hat das erstmal mit sich rumgetragen und hat erstmal gesagt, das ist total schwer. Und in dieser Situation, wie nur, aber Gott war da auch am Wirken. Und Gott war dann nicht so, dass er gleich gesagt hat, beim ersten Mal vergebe vielleicht. Ne? Manches lassen wir stehen und manches dürfen wir auch erstmal sickern lassen. Aber wie geht's dann weiter? Ne? Ja. Und ich frage mich so in dem Ganzen, fällt es uns manchmal schwer, zu dem Vater zurückzukommen? Vielleicht, weil unser Vater- und Mutterbild auch eine Schräge hat. Ne? Wir urteilen ja oftmals oder wir entscheiden Dinge ja oftmals durch die Erfahrungen, die wir ja selber gemacht haben. Vielleicht haben wir nicht so ein gutes Vater- oder Mutterbild. Oder vielleicht sagen wir, naja, jetzt bin ich ja schon so alt, das ist schon verjährt, was passiert ist. Aber ja, wenn da irgendwas ist, was in ihnen rumort, wo sie merken, oh ja, wenn ich da so reingucke in mich, merke ich, da gibt's so Bereiche, die sind da noch ein bisschen schattig. Oder das müsste ich Gott nochmal hinhalten, weil ja, egal wie alt ich werde, da gibt's manchmal einfach Dinge, die ich auch vor Gott bringen kann. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, das hat nicht mit den Erfahrungen zu tun, die man gestern gemacht hat nur oder so, sondern wir sind ja Menschen, die wir tagtäglich konfrontiert sind und in Beziehung zueinander leben. Oder vielleicht passt mir irgendeine Bibelstelle nicht, die ich in der Bibel lese und ich denke, muss das jetzt sein, Gott, das klammere ich mal aus, weil das finde ich jetzt nicht so dolle. Ich weiß es nicht. Aber ich habe mich gefragt, was wäre wohl passiert, wenn der jüngere Bruder aus der Tür gerannt wäre oder aus der Tür getreten wäre? Und er hätte vielleicht gesagt, Bruder, ich habe dich so vermisst. Ich hatte so Sehnsucht nach dir und ich habe eingesehen, wie blöd das war, was ich gemacht habe, wie schlecht das war. Hätte dieser ältere Bruder ihn vielleicht gesteinigt oder hätte er ihm vielleicht, wäre ihm an den Kragen gegangen? Hätte er vielleicht gesagt, weißt du, wie oft der Vater verzweifelt in die Ferne geschaut hat? Weißt du eigentlich, was du ihm angetan hast? Ich war da und du warst nicht da. Und du hast auch noch das ganze Geld verprasst. Das ist vielleicht uns zu Ohren gekommen, was du mit dem Geld angestellt hast. Oder ich kenne dich doch. Ich kenne doch deinen Charakter. Hast du vielleicht irgendwie, du hast doch das Geld nicht vermehrt. Oder du wirst es ja nicht irgendwo angelegt haben und hast es wieder mitgebracht. Du hast es bestimmt ausgegeben. Ich weiß es nicht. Und so frage ich mich vielleicht, wenn sie sagen, nee, ich habe da ja eigentlich nichts im Argen. Aber vielleicht haben wir manchmal so einen symbolischen Ne? Wer den ersten Stein, also wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Vielleicht haben wir so einen symbolischen Stein manchmal, wo wir sagen, oh, das regt mich so auf oder das finde ich so schrecklich, dass das passiert oder wie Gott das zulässt. Vielleicht ist das auch manchmal so eine gewisse Selbstgerechtigkeit, ne, die wir haben. So der ältere Sohn hat auch gedacht, ich war aber treu. Ich habe dir aber gedient, Gott. Ne, wir lesen da gleich weiter. Ich weiß es nicht. Aber ich bin immer dafür, dass Bibeltexte nicht nur etwas ist, wo wir sagen, ja, ich lese das und es kann schon sein, dass mich das vielleicht angeht. Aber was willst du zu uns sagen, Gott, wenn du ein lebendiger Gott bist? Wie willst du in uns, wie willst du das Wort lebendig machen? Und wie können wir das in uns auch neu irgendwie sich arbeiten lassen, wie so ein Hefeteig, ne? Der ist am Gären, der ist am Machen, am Tun. Und so ist der Heilige Geist auch. Ja, also vielleicht haben wir so manchmal gedacht, bewähre dich erstmal, wenn neue Leute gekommen sind. Oder vielleicht sind wir im Gespräch, auch mit unseren eigenen Kindern, die gerade nicht so eine gute Beziehung zu Gott haben. Ich weiß es nicht. Hoffentlich müssen die sich nicht erst beweisen. Oder hoffentlich hagelt es nicht Anklage, das macht aber ein guter Christ nicht. Erfülle erst den Regelkatalog und dann, wissen wir, ob du es ernst meinst mit Jesus oder nicht. Ne? Ich hoffe, dass Gemeinde immer ein Ort ist, wo Menschen willkommen geheißen werden. Und hoffentlich ist dieses Willkommen geheißen nicht an Bedingungen geknüpft, weil wir sind alle auf dem Weg. Jeder einzelne von uns ist immer auf dem Weg. Ja, und da, ne, habe ich ja schon gesagt, prangert dann der ältere Sohn und sagt zum Vater, so viele Jahre habe ich dir gedient. Er rückt endlich mit der Sprache aus, warum er so zornig geworden ist. Oder auf Neudeutsch heißt es, was ihn getriggert hat. Also was hat sich in ihm aufgestaut, so dass er dann irgendwie nicht mehr konnte, außer zornig zu sein. Ne? Manchmal ist es ja so, ja okay, einmal kannst du mich noch beleidigen. Aber wenn du es ein zweites und ein drittes Mal machst, dann platzt mir aber die Hutschnur. Das ist so ein Triggern, wenn dann die Hutschnur platzt irgendwann. Und der ältere Sohn rückt mit der Sprache raus. Es hagelt vielleicht Anklage, Vorwürfe. Du weißt doch, wie er ist, der Jüngere. Aber irgendwie war doch der ältere Sohn vielleicht auch in seinen Gewohnheiten gefangen. Ne? Er verharrte ja in etwas. Vielleicht war er auch enttäuscht über sich selbst. Ich habe mich eigentlich nie getraut, mal auszutreten, rauszugehen aus meinem gewohnten Umfeld. Vielleicht war er ja auch nicht zufrieden mit sich selbst. Vielleicht hat er auch Vergleiche gezogen und hat sich gedacht, warum liebst du den denn überhaupt? Der hat dir das Herz gebrochen. Ne? Und vielleicht machen wir das mit Gott auch manchmal. Gott, warum liebst du so manche Verlorenen oder so manche Randgruppen oder Leute, wo wir nur denken, oh weia, Mensch, Meier, und wenn die herkommen würden, also ich weiß ja nicht. Ne? Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht sagen wir manchmal auch in unserer Verzweiflung, aber ich habe doch Gott. Ich habe auch gebetet. Und warum ist das bei mir nicht eingetroffen? Oder schon so lange kämpfe ich. Und wie lange soll ich noch kämpfen? Und wie lange soll das noch gehen? Und ich will das einfach stehen lassen. Ich sage das nicht als Anklage. Ich sage das auch nicht, dass wir immer perfekt sein müssen. Das meine ich damit nicht. Sondern einfach nur, manchmal gibt es Dinge in unserem Herzen, das ist dann doch nicht so frei. Oder wir sagen so als Christen, Jesus hat uns frei gemacht. Und manchmal leben wir doch in Gebundenheit. Einfach, weil da Verletzungen sind. Und darum geht es mir eigentlich eher, dass Gott kommen darf und uns ja liebevoll justieren darf. Er darf uns an der Hand nehmen. Er darf uns neu beschenken. Und egal wie alt wir sind, hoffe ich doch immer, dass wir auch sagen, Herr, hier bin ich. Und erfülle mich neu, genau. Oder ich brauche jetzt eine Umarmung von dir, Gott. Ich brauche jetzt nicht nur stark zu sein oder ein Glaubensheld zu sein oder ein Beter zu sein. Ich brauche jetzt Fürbitte. Ich brauche jetzt einfach mal, dass ich wieder weiß, egal wie alt ich bin. Und du bist da und du hörst mir zu. Und das ist das Schöne. Das hört nicht auf, egal wie alt wir sind. Hoffe ich, ja. Ja, und so ist meine Frage zu diesem Vers 29, so viele Jahre. Haben wir vielleicht was, wo wir Gott Vorwürfe machen, wo wir sagen, aber Jesus, aber Gott, aber, ne? Was sind deine? Aber so viele Jahre schon, so viele Jahre und wie lange noch? Ja. Ich habe mich gefragt, war denn der ältere Sohn nicht gerne zu Hause? Ne, weil es heißt doch weiter in dem Text, dass er eigentlich alles hatte. Da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Du warst doch immer beim Vater. Du hattest immer seine Nähe oder du hattest immer alles, was du gebraucht hast. Und warum warst du unglücklich? Warum warst du unglücklich im Haus deines Vaters? Wir wissen nichts über die Eigenschaften des Vaters, ne? Außer dass er halt seinen Söhnen rausgelaufen kommt, entgegenkommt, außer dass er weiß, wie man Feste feiert, obwohl sie es vielleicht nicht verdient hätten. Wir wissen, dass er mit ihnen redet, Dialog sucht, Gespräch sucht, Nähe sucht. Aber ja, ich habe mich gefragt, was war mit dem älteren Sohn? Hast du irgendwie keine Gemeinschaft gehabt mit deinem Vater? War deine Treue vielleicht doch nur geheuchelt oder ist an seine Grenzen gekommen? Vielleicht war diese Treue auch nur ein Pflichtgefühl. Und ich habe das gemacht, weil man macht das eben als älterer Sohn. Ich war doch der Erstgeborene. Ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, viele, die wir hier sitzen, kommen aus einer Generation, wo das auch irgendwie total wichtig war, Gehorsam. Ich weiß, die jüngere Generation, da wünschte ich mir manchmal vielleicht mehr Gehorsam. Aber das ist ja auch so ein Wort, ne, was ja, das darf man ja schon gar nicht mehr auch sagen. Oder auch unter den, sage ich mal, jüngeren Predigern ist das so wie, oh, das hört sich so militant an und so unterwürfig und ist das gesund und so. Ne? Aber ich glaube, in einer gesunden Beziehung zu Gott hin, ist das manchmal auch gut, dass wir erkennen, nee, ich glaube, ich muss mich jetzt auch mal unter Gott stellen. Gott darf mein Herr sein. Er darf mir auch in mein Leben reden und sagen, ich glaube, es ist nicht so ganz in Ordnung. Oder das, was du glaubst, ist nicht meine Wahrheit. Oder das, was du, wie du lebst, das möchte ich gerne, dass du mir das ans Kreuz bringst. Das stelle ich nur einfach mal so in den Raum. Ja, also, warum fühlte sich der ältere Sohn ungerecht behandelt? Und da heißt es in Vers 31, da weiß der Vater auch eine Antwort drauf. Du bist immer bei mir. Was meins ist, ist deins. Und das finde ich so schön. Also der Vater hat doch irgendwie ihm nochmal klar gemacht, immer hattest du alles. Du hattest mich, du hattest ja, alle Annehmlichkeiten, die es in meinem Haus gab. Aber hat das der Vater nicht kommuniziert gehabt? Hat das der Sohn nicht gewusst? Warum wusste das der große Bruder nicht? Hat er als Sohn gelebt in dem Hause seines Vaters? Oder hat er als Angestellter und Diener gelebt? Ja. Leben wir unsere Gottesbeziehung als Diener und Angestellte manchmal oder auch als seine Kinder, als seine Töchter und Söhne? Was ich so schön finde, in Epheser 1, Vers 3 bestätigt das nochmal, da steht es, ne, wir sind ja in unserer Beziehung zu Gott, wir sind mit Christus gesegnet, mit allen geistlichen Gaben. Jeder von uns darf Kraft abholen bei Jesus, bei Gott. Jeder von uns darf Geduld abholen. Jeder von uns darf sich auch die Freude abholen. Also ich merke das bei mir, egal ob jetzt im Missionsdienst in Thailand oder auch jetzt in Freiham, wenn ich so manches nicht verstehe. Und es ist ja nicht so, dass man, nur weil man Gott dient, nur Highlights hat und immer nur gesegnet wird oder den Segen Gottes spürt oder auch seine Gegenwart spürt. Manchmal denkt man auch, Gott, ich bete und es ist ganz schön schwer, deine Stille auszuhalten. Oder es ist ganz schön schwer, jetzt zu akzeptieren, dass du sagst, und ich spreche jetzt zu dir, indem ich still bin. Wie geht denn das, Gott? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie Gott zu ihnen spricht. Ich weiß nicht, wie sie Begegnung mit Gott pflegen. ich weiß nicht, ob das ist vielleicht durch Posaune spielen, durch in die Natur gehen und wandern, aber wow, ich kann alles von Gott empfangen und nehmen, was mir fehlt. Ich kann ihn bitten. Ich kann ihm sagen, es reicht mir jetzt und ich habe keine Geduld und ich will dir das einfach nur sagen. Ich kann ihm sagen, ich bräuchte jetzt vielleicht auch Mut für so manche Auseinandersetzung, die ich hatte mit jemandem. Und ich brauche da, dass du mir hilfst, dass ich den ersten Schritt machen kann. Oder ich brauche das, dass ich wieder glauben kann, dass sich was verändert. Oder ich brauche das, dein Wort, dass es mir ins Gedächtnis widerruft, dass wir im neuen Bund leben und nicht im alten Bund. Oder dass ich mich nicht nur auf den Himmel freuen kann, sondern dass der Himmel auch auf Erden sichtbar werden wird und ist, ne, durch das Erscheinen von Jesus. Aber manchmal vergessen wir das. Ich sage immer zu jemandem, mit dem ich Bibel lese, in Projekt K, die Bibel ist wie eine Schatzsuche und wir sind so vergesslich. Wir Menschen sind so vergesslich. Deswegen ist es so gut, dass wir verstehen, die Bibel ist nicht nur ein Roman und wir lesen sie immer und immer wieder. Und wenn es das ist, dass du einen Text 60 Mal gelesen haben solltest und er hat dir 60 Mal dasselbe gesagt und beim 61. Mal spricht Gott und du denkst, das habe ich noch nie so gesehen. Was für ein Geschenk, was für eine Schatzsuche, was für... wo wir sehen, dass Gottes Geist lebendig ist, dass sein Wort lebendig ist. Das ist nichts Stumpfes, Starres, Gesetzliches, sondern das ist unser Brot, unser tägliches Brot haben wir gebetet. Ja. Und jetzt komme ich auch schon zum Ende. In Vers 32 heißt es, dass der Vater sagt, jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen. Aber ich glaube, der Sohn hat gedacht, das ist jetzt zu viel. Du hast doch gerade eben noch gemerkt, wie zornig ich war. Und ich habe dir gesagt, warum ich jetzt keinen Fuß in unser Haus setze. Aber jetzt willst du auch noch, dass wir feiern. Du gibst ein Fest für den, der alles verprasst hat, der alles vor die Säule geworfen hat sozusagen, der ein schlechtes Leben geführt hat. Und jetzt soll ich mich auch noch freuen. Vielleicht hat der große Bruder gehofft, können wir nicht erst mal abwarten? Also das mit dem Fest ist vielleicht doch einen Schritt zu weit gegangen, Vater. Kann er sich nicht erst mal bewähren? Kann er sich nicht erst mal beweisen? Kann er nicht erst mal wieder zeigen? Lass ihn doch ein Diener werden oder sein. Er soll sich beweisen in unserer Mitte, ob er es eigentlich würdig ist, wieder unseren Namen zu tragen. Er soll aus dem Ganzen gelernt haben, was er uns angetan hat. Aber der Vater kann nicht anders. Er zeichnet seine Freude aus durch ein Fest. Er zelebriert die wiederhergestellte Beziehung. Die Beziehung. Nicht die Taten, nicht die Ethik, nicht die Moral, nicht das Verhalten steht hier im Vordergrund. Davon redet der Text gar nicht. Ist das nicht krass? Sondern Gott oder der Vater in dieser Geschichte sehnt sich nach der Beziehung und zelebriert, dass das, was verloren war, wieder zurück ist. Wow. Ja, wie sieht unser Gottesbild aus? Findest du dich vielleicht wieder in einigen Gedanken des älteren Sohnes? Hindert dich das Bedürfnis, wie Gott einzugreifen hat in so manche Dinge, die um uns herum passieren, daran, in echter Intimität mit ihm zu leben? Ich weiß es nicht. Heute stelle ich ganz viele Fragen und ich hoffe, Sie wissen, der Prediger redet auch immer zu sich selbst. Ich habe nicht die Weisheit, ich mache nicht alles richtig, aber ich bin auf dem Weg und wir alle sind auf dem Weg in unserer Beziehung mit Gott. Und so mag ich einfach zum Abschluss nochmal in den Raum stellen, wie geht es Ihnen in Ihrer Beziehung zu Gott, dem Vater? Stehen Sie draußen oder treten Sie heute zu ihm ein? Ich mag noch mal beten. Lieber Vater, lieber Papa, lieber Herr, Gott allmächtig, all das bist du. Und wir kennen dich auf so viele unterschiedliche Art und Weise. Und manchmal gibt es Dinge, da können wir einfach gar nicht mehr. Da wissen wir nicht weiter, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber wären. Aber wir danken dir, dass wir auch in dieser Geschichte heute gesehen haben, du machst dich auf, du machst dich klein. Du bist nicht nur irgendwo weit weg im Himmel, aber du bist da und du kommst uns entgegen. Und wir dürfen immer wieder anklopfen, wir dürfen immer wieder deine Nähe suchen. Der Vorhang ist gerissen. Wir dürfen in Freiheit zu dir kommen und einfach sein, deine Kinder sein, egal wie alt wir sind. Was für ein Geschenk, das hört nicht auf. Dafür danken wir dir, lieber Vater. Und ich bitte dich, dass du dein Wort nimmst und es, ja, bewegst in den Herzen eines jeden Einzelnen. Segne uns. Amen.